Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Ausgezockt, genauer gesagt zur ersten Staffel des Podcasts Ausgezockt mit dem Titel Fehlpass. Ich bin Leo und ich sitze hier zusammen mit Daniel. Hi Daniel.
Ja, hallo Leo, ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch total, dass es geklappt hat mit dir, dass du hier heute bei uns sitzt. Und wer du bist, wer ich bin, was wir vorhaben, das wollen wir euch jetzt hier in den ersten Minuten des Podcasts erstmal darstellen. Eine kurze Info, bevor es losgeht. In Ausgezockt geht es um das Thema Glücksspielsucht. Daniel erzählt uns aus seinem Leben und von seinen persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit. Hierbei geht es auch um Themen wie Suizidalität, Inhaftierung und die psychische Gesundheit. Wenn ihr selbst Unterstützung, Beratung oder Hilfe sucht, findet ihr die Kontaktdaten des Hilfesystems in unseren Shownotes. Dieses Jahr, die meisten werden es mitbekommen haben, wobei ich sagen muss, an mir ist die Fußball-EM fast ein kleines bisschen vorbeigegangen, obwohl die hier in Deutschland stattgefunden hat. Aber die meisten werden es mitbekommen haben, dieses Jahr war EM. Und es war nicht alles wie immer, würde ich mal sagen, sondern das meiste schon natürlich. Es wird Fußball gespielt, es ist spannend. Es gibt eine K.O.-Runde mit Höhen, mit Tiefen, Underdogs, die weit kommen, andere, die früh rausfliegen, sowas gibt's immer. Aber eine Sache, wenn ich so auf die Banden der Stadien geguckt habe, hat mich dann doch etwas irritiert. Und das war eine ganz besondere Werbung. Du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will.
Ja, richtig. Ich denke, du meinst die Werbung vom Sportwettenanbieter Betano, der ja dieses Jahr den Zuschlag von der UEFA bekommen hat, da richtig ordentlich Werbung zu machen.
Und ich glaube, richtig ordentlich trifft es ganz gut, weil ja, das ist dann ja durchs ganze Stadion durchzusehen als Dachmarke irgendwie, ne, vertreten. Das erste Mal ein Sportwetter bei so einem großen Event. Ich lasse die Katze mal gleich aus dem Sack. In diesem Podcast geht es um das Thema Glücksspielsucht. Ich bin, wie gesagt, Leo. Ich arbeite bei der Landesfachstelle Glücksspielsucht als Berater und momentan auch eben im Projekt Podcasting. Ein Blick aus der politischen Perspektive liefert uns Burkhard Blinert, der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung.
Wir stellen in den letzten Jahren zunehmend fest, dass Sportwetten Eingang gefunden haben in ganz viele Lebenswelten, Wirklichkeiten von Menschen, jungen Menschen, Menschen, die sportaffin sind. Sportwetten kommen überall vor, da wo Sport im Spiel ist. Es hat sich eine Allianz herausgebildet zwischen den Vereinen, Sportarten und Sportwettenanbietern. Auch da wird wiederum sehr viel Geld natürlich eben auch gemacht, weil suggeriert wird, wer sich im Sport gut auskennt, sportaffin ist, selber vielleicht Sport macht, Fußball spielt, verfügt über Kenntnisse. Und wenn man diese Kenntnisse dann noch gut einsetzt, eben in einer Sportwette platziert, kann man vielleicht eben auch sehr viel Geld damit machen. Das ist aber ein Trugschluss.
Daniel, möchtest du kurz ein paar Worte zu dir sagen, warum du hier heute sitzt?
Ja, genau. Ich bin Daniel. Ich bin Betroffener von einer ehemaligen Glücksspielsucht. Über 15 Jahre lang war ich sozusagen abhängig von Glücksspielsucht und das eigentlich zu 100% von Sportwetten. Das Ganze hat sich dann so weit hochentwickelt, dass ich da sogar ins Gefängnis musste, weil die Sucht irgendwann das Ganze übernommen hat. Aber dazu dann im Verlauf des Podcasts noch mehr.
Genau, also ihr hört schon, wir haben hier das Privileg, jemanden sitzen zu haben, der wirklich das ganze Thema einmal durchlaufen musste, sage ich jetzt mal. Und der aber sagt, ich möchte hier meine Stimme und auch meine Geschichte nutzen, um vielleicht ein bisschen für das Thema auch zu sensibilisieren. Denn ja, wenn man so die Werbung jetzt inzwischen, man sieht sie ja vor den Spielen, nach den Spielen, aber jetzt auch im Stadion sieht, dann hat man das Gefühl, es wird irgendwie auch immer normaler, dass Sportwetten dazugehören. Wir wollen uns dein Leben, deine Geschichte einfach ein bisschen genauer angucken. Wir freuen uns total, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst und auch die Lust hast und die Bereitschaft vor allen Dingen, deine Geschichte zu teilen. Und so viel vielleicht erstmal zu uns als Personen. Vielleicht noch, damit ihr euch das vorstellen könnt, wir sitzen jetzt in einem Hightech-Aufnahmestudio. Nein, das ist ein bisschen gelogen. Tatsächlich haben wir sowas bei uns in der Landesfachstelle nicht standardmäßig eingerichtet, aber wir sitzen in einem sehr schönen Büro. Ihr hört uns ja nur auditiv für die ZuhörerInnen. Aber es ist ein nettes Büro. Daniel, kannst du das bestätigen? Fühlt sich wohl?
Ja, ich fühle mich sehr wohl. Das Wetter ist bescheiden, aber ja. Hier drin ist es schön angenehm warm. Wir haben Wasser zu trinken und ja, ist angenehm. Hier hält man es aus.
Hier hält man es aus. Und es gibt auch Kaffee auf Nachfrage. Sehr gut. Also nicht nur Wasser und Trockenbrot oder so für unsere Gäste, sondern wir bieten durchaus etwas mehr. Auf Nachfrage bereite ich dir den gerne zu. Und du hast auch schon eine andere Katze aus dem Sack gelassen. Das Wetter ist schlecht. Wir sitzen hier nämlich in Bielefeld. Und in Bielefeld, muss man ehrlicherweise zugeben, ist das Wetter häufig relativ bescheiden. Daniel, wo kommst du her? Vielleicht erstmal lernen wir uns ein bisschen kennen.
Ja, gerne. Also ich wohne in Baden-Württemberg in Reutlingen. Das ist circa 30 Kilometer von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt. Genau, und ich bin gerne hierher gekommen nach Bielefeld. Wetter habe ich, glaube ich, mitgebracht, weil bei uns ist das Wetter in den letzten Tagen und Wochen ähnlich als hier.
Okay, gut. Also dann brauche ich kein schlechtes Gewissen haben, dass ich dich hier irgendwie ins verregnete Bielefeld locke.
Definitiv nicht. Also ich bin das schlechte Wetter gewohnt.
Dabei denkt man ja immer irgendwie so, also ich denke das zumindest als, naja, Norddeutsch würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, Mittelnorddeutsch oder so, dass im Süden immer irgendwie das Wetter deutlich besser ist.
Ja, tatsächlich. Also wenn man noch südlicher geht in Baden-Württemberg, gerade in die Region Freiburg und Karlsruhe-Freiburg, ja, da ist ja ebenerdig, da ist oft auch wärmer wie bei uns dann im Bereich Stuttgart. Aber ich denke, mittlerweile ist das Wetter oftmals überall dann gleich. Schade eigentlich. Ich denke, der Sommer war es dann. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht haben wir dann an Weihnachten wieder 30 Grad. Wir werden sehen.
Ihr merkt schon, wir sitzen mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, denn dieser Podcast erscheint ja einige Monate später, als das ja aufgenommen wird. Das heißt, wer weiß, wie sich der Sommer noch entwickelt hat. Wir sitzen jetzt hier gerade nämlich Anfang Juli und ja, ich höre es bei dir schon raus, so die Vermutung, dass der Sommer vielleicht dieses Jahr einfach mal ausbleibt, die habe ich leider auch schon so ein bisschen gehabt. Hoffen wir mal das Beste. Apropos kennenlernen. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt ganz typisch deutsch einfach Smalltalk-mäßig weiter über das Wetter sprechen, was natürlich auch immer nett ist, weil da hat man immer Anknüpfungspunkte, finde ich, habe ich mir überlegt, ich stelle dir einfach mal ein paar Fragen und du kannst mir dieselben Fragen auch stellen. Also wir beantworten jetzt einfach mal eine, ich nenne es mal auditive Seite eines Freundebuches.
Oh ja, das ist
ganz witzig.
Ganz witzig, ja.
Ja, finde ich auch. Als Kind, weiß ich, hat's das als Kind so? Kennst du das noch?
Tatsächlich ja. Und ich erinnere mich dran, mein bester Kumpel, ich werde es nie vergessen, hat als Berufswunsch reingeschrieben, Professor.
Das ist auch nicht schlecht.
Er ist heute kein Professor, aber daran erinnere ich mich noch.
Okay, also der wollte hoch hinaus. Was ist er geworden?
Ja, der ist Industriemechaniker.
Naja, gut. Ja. Vielleicht nicht ganz so viel Prestige wie Professor und klingt auch nicht so ganz cool, aber ich würde mal sagen, schon in Ordnung. Also, ich glaube, die erste Frage können wir uns fast schenken, aber vielleicht hast du ja doch einen speziellen Wunsch. So nennt ihr mich?
Ja, ganz normal. Daniel, Dani, genau, ist so der Gebrauch, genau.
Das ist so, Dani ist so dein Spitzname?
Ja, das sagen schon ab und zu welche, genau.
Bisschen engerer Kreis wahrscheinlich?
Ja, engerer Kreis oder auch mal Kollegen, Bekannte.
Okay, also vielleicht, wenn der Tag gut läuft, darf ich dich am Ende auch Dani nennen.
Ja, von mir aus gerne.
Okay, cool, das freut mich aber. Sehr gut, also mich nennt man auch einfach Leo. Das ist jetzt relativ unproblematisch und unkompliziert bei nur drei Buchstaben im Vornamen. Ja, ist meistens die Fantasie für Spitznamen auch nicht so sehr gegeben. Also ich glaube, ich hatte tatsächlich noch nie einen, außer sehr peinliche, vielleicht aus der Familie, die ich hier aber gar nicht nennen will.
Okay.
Vielleicht in Staffel 2. Also nächstes Jahr wieder einschalten, schon mal der Teaser. Ich in einem Wort, etwas schwieriger.
Puh, ich in einem Wort, ja, das ist echt schwierig. Mit mehreren könnte ich es, glaube ich, leichter beschreiben.
Wie viel brauchst du denn? Vielleicht gebe ich dir die. Ja.
Machen wir mal mit 3.
3 ist gut.
Genau, pünktlich, hilfsbereit, aufmerksam.
Super. Also, ich würde sagen, 2 davon kann ich schon mal bestätigen, weil pünktlich warst du heute Morgen, als ich dich aus dem Hotel abgeholt habe. Da saßt du schon bereit und aufmerksam, so nehme ich dich bisher auch wahr, als Gesprächspartner aufmerksam und irgendwie das passt und hilfsbereit. Da vielleicht gibt es noch eine Gelegenheit, vielleicht fällt mir irgendwann was runter und du hebst es mir auf oder so. Okay. Aber ich glaube dir das auch so, ich gebe dir mal das Vorschussvertrauen.
Ja, das Gleiche kann ich zurückgeben. Du hast mich pünktlich abgeholt. Du bist auch sehr aufmerksam.
Also, yes.
Das spiegelt sich.
Sehr gut, dann das heißt, die könnte ich auch schon mal auf meine Liste schreiben. Ich mache jetzt auch mal 3, dann bleibt's fair. Ich würde sagen, ich bin spontan, hoffentlich jedenfalls humorvoll und Empathisch, ich glaube, ich bin empathisch.
Ja, das spontan kann ich sehr gut befürworten, weil wir ja in der Vorbesprechung zu dem Podcast hatten wir ja oft jetzt mal Termine verschieben müssen spontan. Mhm. Ja, das hat immer super geklappt, also da gebe ich 100 Punkte.
Ja, sehr gut, okay, das geht schon mal gut los, finde ich. Es geht weiter mit einer meiner guten Eigenschaften. Da hast du im Grunde eben auch schon drei genannt, die man wahrscheinlich anwenden könnte, genau. Aber vielleicht fällt dir jetzt ja eine repräsentative gleich ein.
Ja, gute Eigenschaften. Ja, ich kann gut zuhören. Ich lasse mich nicht schnell auf die Palme bringen.
Super.
Genau, ich bin eher der ruhige Typ. Das ist ja oftmals dann auch ein Vorteil in manchen Situationen. Ja. Mhm,
super. Du nimmst es mir schon vorweg, weil ich hätte jetzt auch gleich gesagt, ich glaube, ich bin auch ein ganz guter Zuhörer. Das gibt meinen Job so ein bisschen vor. Ich arbeite unter anderem am Hilfetelefon. Da werde ich innerhalb des Podcasts auch immer mal wieder ein bisschen Werbung für machen, weil das ist die Adresse, wo sich Menschen, die problematisch Glücksspiel betreiben, die vielleicht einfach mal ein Check-up machen wollen, ist das schon problematisch, die vielleicht schon eine manifeste Sucht entwickelt haben oder auch Angehörige, also alle im Dunstkreis Glücksspiel. Man hat Fragen, man meldet sich beim Hilfetelefon die Nummer. Ach, ich gebe es ja einfach jetzt schon mal durch. Jetzt habe ich es ja schon angesprochen. Meldet euch unter 0800 077 6611. Naja, das immer montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr. Also da muss ich ein guter Zuhörer sein und ich hoffe auch jetzt im Podcast gelingt mir das, mich als guter Zuhörer zu beweisen. Jetzt kommt eine gute Frage. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen. Das weiß natürlich keiner unserer ZuhörerInnen. Das wollte ich als Kind werden.
Ja, als Kind wollte ich ja eigentlich immer gezielt Disponent in einer Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst werden. Das war so. Ja, ich sag mal nicht als Kleinkind, da kann man das dann natürlich nicht wissen. Aber in meiner Jugendzeit, wo ich dann auch schon Mitglied bei der Jugendfeuerwehr war, da wurde das dann immer mehr das Interesse da dafür. Und ja, heute bin ich's.
Mega. Da nimmst du die nächste Frage auch schon vorweg, ist aber total gut. Finde ich spannend. Du hast es wahrscheinlich als Kind noch nicht auch so formuliert. Leitstellendisponent, das ist ein ziemlich kompliziertes Wort. Nicht genau. So einfach wie einfach Professor aufzuschreiben.
Genau, richtig.
Aber das war schon immer deine Idee und auch immer schon dein Traum.
Ja, das war schon immer meine Idee und mein Traum. Wie gesagt, als ich damals in der Jugendfeuerwehr begonnen habe, gab es dann ab und zu Übungsabende, wo man auch die Leitstelle simulieren konnte. Und da habe ich mich immer dafür gemeldet, mit Faszination dabei, mit Interesse dabei, was da an Technik dahinter steckt. Und vielleicht für die, die das nicht so wissen, also der Leitstellendisponent ist derjenige, der ans Telefon geht, wenn ihr die 112 anruft und dann mit euch das Gespräch führt und dann letztendlich entscheidet, was dann entsandt wird an Rettungsmitteln oder Feuerwehr. Mhm. Ja, und das ist ein wunderbarer, cooler Job und es macht mir sehr viel Spaß. Gehen wir, denke ich mal, später auch noch mal kurz darauf ein.
Ganz bestimmt.
Genau. Nur, dass ihr euch mal vorstellen könnt, was ein Leitstellendisponent ist.
Ja, weil du hast mir das ja im Vorfeld auch erklärt und beziehungsweise den Begriff genannt und ich hatte auch gleich eine Idee, eine recht konkrete, aber ich habe es auch zum ersten Mal in dieser Formulierung gehört. Von daher super, danke, dass du es erklärst. Und ich finde es ja schön, weil deine guten Eigenschaften, die du eben genannt hast, sind ja alle drei auch maximal relevant für diesen Job, hilfsbereit sein. Gut, dazu bist du natürlich verpflichtet, aufmerksam zu sein und ein guter Zuhörer. Das musst du auch sein, weil es ist natürlich schlecht, wenn du am Ende gar nicht mehr weißt, weswegen wer anruft.
Also genau, der Leitstellendisponent, der muss ja das Gespräch führen, ja, dass es nicht aus dem Ruder läuft. Und man kann sich das sicherlich vorstellen. Es gibt Anrufer, die sehr aufgeregt sind mit der Situation, die sie aktuell vor sich haben. Mhm. Und da muss man dann wirklich ruhig, gezielt Fragen stellen, dass wir halt so schnell wie möglich Hilfe entsenden können.
Mhm. Ja, da muss man irgendwie einen kühlen Kopf bewahren wahrscheinlich.
Korrekt, ja.
Okay, letzte Frage aus dem Freundebuch. Ich bin gespannt, wie du die beantwortest. Und zwar, wenn ich eine Superkraft hätte, was wäre das?
Meine Superkraft? Ja gut, vielleicht, dass ich fliegen könnte. Genau, wäre manchmal ganz hilfreich, schnell von A nach B zu kommen. Mhm. Bin ja hier mit der Bahn angereist, selbstverständlich mit Verspätung. Hätte ich die Superkraft vom Fliegen, dann hätte ich mich kurz von A nach B bringen können.
Das wäre nicht schlecht. Ja. Genau. Und vielleicht auch noch eine gute Aussicht dabei. Zum Fliegen kommen wir später vielleicht auch noch.
Genau.
Das ist ja sowieso eine, könnte man sagen, Leidenschaft oder ein großes Hobby von dir.
Richtig.
Okay, Superkraft bei mir, ja. Hab mich das schon ein, zwei Mal gefragt, warum auch immer, wenn man nachts so wach liegt und die Gedanken kreisen, andere denken über den Job nach, ich darüber, was für ein Superheld ich wäre. Also meine Schwester hat mal was sehr Schlaues gesagt, was bei jedem Bewerbungsgespräch wahrscheinlich 10 von 10 Punkten erzielt, und zwar jede Sprache der Welt sprechen und verstehen.
Ja, richtig, das ist auch ganz cool. Ja.
Das wäre cool, ne? Das wäre auch sehr praktisch. Ich habe an sowas Stumpfsinniges gedacht, wie in Tiere verwandeln können. Irgendwie mal fliegen, mal super schnell wie ein Gepard, aber ist halt irgendwie nicht so eine... Also Fliegen hat auch noch einen echten Vorteil im Leben. Beamen wäre mir noch eingefallen. Könnte Beamen, man
ja.
Vom zeitlichen Aufwand würde ich es toppen. Also ich sag mal, ist vielleicht noch ein bisschen praktischer, aber nicht so cool und spaßig wahrscheinlich.
Ja, wobei das Beamen natürlich wäre ja dann auch cool, wenn man sich ein paar Jahre zurückversetzen könnte und dann die Fehler, die man vielleicht gemacht hat, gar nicht erst machen.
Also du meinst mit so einem Zeitreiseaspekt
verbunden. Ja, richtig.
Ja, warum nicht? Okay, aber das lernen wir aus den meisten Filmen, dass das oft in die Hose geht.
Ja, gut, das... Ja, auch wiederum wichtig. Ja.
Schön, das hat erstmal Spaß gemacht. So konnten wir uns ein kleines bisschen kennenlernen. Ich glaube, viele weitere Fragen werden sich sowieso im Verlauf des Gespräches, des Podcastes beantworten lassen. Und ansonsten, wenn du Lust hast und schon ready bist einzusteigen, würde ich sagen, lass uns einfach gleich ins Thema starten und ein bisschen mal darüber sprechen, worum es bei dir eigentlich geht. Also was ist deine Lebensgeschichte? Wie, du hast es eben schon erzählt, bist du zum Thema Sportwetten gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Und vielleicht starten wir einfach in chronologischer Reihenfolge mit deiner Kindheit, wenn du magst, und deiner Jugend.
Ja, sehr gerne. Und ich bin da auch richtig heiß drauf, das Ganze jetzt euch im Podcast zu zeigen, ja, und weil es wirklich wichtig ist, dann das ganze Thema, was man dann im Verlauf auf jeden Fall natürlich merken wird. Ja, meine Kindheit, also ich bin 1988 geboren in der Nähe von Stuttgart, habe dann noch eine kleinere Schwester, die dann 4 Jahre nach mir geboren wurde, ganz normal zusammengewohnt mit Vater, welcher Elektromeister war, und Mutter, die gelernte Friseusin war, aber dann mit meiner Geburt nicht mehr gearbeitet hat, weil sie dann sich um mich und meine Schwester später gekümmert hat. Genau, ganz normal aufgewachsen.
Klingt nach so einem ganz normalen, ja, behüteten Kinderhaus, würdest du sagen. Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja, ich denke schon. Hab dann natürlich die Großeltern noch um mich rum gehabt, beiderseits, mit denen viel unternommen wurde, in Urlaub gefahren wurde. Genau, und später dann auch mit meinem Opa dann öfters mal ins Fußballstadion.
Cool.
Genau, also mein Großvater und Vater waren auch leidenschaftliche Anhänger vom VfB Stuttgart.
Okay.
Den Weg habe ich dann so ein bisschen mit eingeschlagen, auch schon in der Kindheit, wie gesagt, mit ins Stadion gegangen. Genau.
Bist du heute noch VfB-Fan?
Ja, ich bin heute noch VfB-Fan, aber nicht mehr so wie früher, aber da kommen wir dann später noch dazu.
Da hat sich auch was mit dem Sportwetten wahrscheinlich verändert, mit der Beziehung zum Sport selbst.
Richtig, da hat sich vieles geändert in meinen Einstellungen und genau. Das ist ein spannendes Thema.
Okay, da werden wir garantiert noch drüber sprechen. Aber erstmal, genau, klingt das nach einer ganz normalen Kindheit, sage ich mal. Habt ihr in so einem Mehrgenerationenhaus auch gelebt, frage ich mich gerade, wenn du sagst, deine Großeltern waren auch mit dabei viel?
Nein, die haben eigenständig gewohnt. Also wir hatten damals, als ich geboren war, eine ganz normale Wohnung in einem Ortsteil von Esslingen am Neckar, das ist gleich neben Stuttgart. Und später dann hat man dann gebaut, also meine Eltern haben dann ein Haus gebaut, im selbigen Wohnort, als mein Großvater auch gewohnt hat.
Wie würdest du deine Beziehung beschreiben zu deinen Eltern, zu deiner Schwester?
Ja, also wie gesagt, als Kind noch ganz normal. Genau, das Ganze hat sich aber dann später gewandelt.
Okay. Würdest du irgendwie sagen können, das ist jetzt so ein bisschen wie eine Frage aus dem Freundebuch, nur ein bisschen tiefer gehender und vielleicht auch nicht unbedingt einfacher zu beantworten. Gibt es Dinge in deiner Kindheit, in deiner Jugend, die dich besonders geprägt haben?
Ja, also geprägt auf jeden Fall. Es ging los, da war ich in der fünften Klasse, sechsten Klasse, wo meine Mutter schwer alkoholabhängig wurde.
Okay.
Das kann man sich so vorstellen, dass ich mit meiner Schwester mittags von der Schule nach Hause gekommen bin. Meine Mutter dann schon einen relativ hohen Alkoholpegel hatte, teilweise noch im Bett lag, im Schlafanzug, die Rollläden im Haus noch zu waren. Also nichts passierte, während wir in der Schule waren. Und das dann halt auch dazu geführt hat, dass ich mit meiner Schwester mich selbst ums Mittagessen gekümmert habe. Wir mussten schauen, was können wir essen, was machen wir uns. Wir haben dann die Hausaufgaben eigenständig gemacht, ohne Unterstützung, da mein Vater ja tagsüber arbeiten war.
Klar, das heißt, ihr habt dann im Grunde wichtige Aufgaben übernommen, die auf der Strecke geblieben sind im Haushalt so ungefähr. Und selbst versorgt letztendlich, Hausaufgaben selbstständig erledigt. Okay, wie alt warst du, als das passiert ist? Das stelle ich mir belastend vor.
Also war ja, wie gesagt, so die fünfte Klasse.
Wie alt ist man da? 12?
Wie alt war ich da? 12, 13?
So was um den
Dreh. Meine Schwester, die war noch unter 10.
Klar.
Genau.
Und im Verhältnis zu deiner Schwester, hast du dann sie so ein bisschen mittragen müssen, wenn man dann auch jünger ist?
Ja, schon damals haben wir dann vieles zusammen gemacht, haben uns gegenseitig unterstützt, weil sie natürlich noch kleiner war. Mhm. Natürlich sind die Leistungen in der Schule dann drastisch schlechter geworden, mhm, bei mir und meiner Schwester. Wir mussten jetzt keine Klassenstufe wiederholen. Das hat trotzdem noch alles so gepasst.
Ja.
Doch dann nach einiger Zeit sind die Lehrer dann schon auf unsere Eltern zugekommen, warum, mhm, jetzt der drastische Abfall in, mhm, den Noten da ist. Mhm. Da wurden die Eltern zum Gespräch geladen. Irgendwann war es dann soweit, dass mein Vater dann gesagt hat, er trennt sich von meiner Mutter, ja, okay, das nicht mehr tragbar ist soweit, mhm, weil sie natürlich auch keine Einsicht hatte in, mhm, die Alkoholkrankheit, mhm. Keine Bereitschaft, irgendwas daran, mhm, zu ändern, auch so aus meiner Sicht. Genau, und letztendlich war dann die Trennung da. Meine Schwester und ich sind bei meinem Vater wohnen geblieben.
Wie viel später war das nach diesem, sag mal, Auftreten der Alkoholkrankheit? Wie alt warst du inzwischen?
Ah, ich war 2 Jahre älter, würde ich
jetzt mal
sagen.
Okay, also
genau, das hat sich schon ein bisschen noch gezogen. Es hat sich natürlich dann auch immer zugespitzt. Es gab Streitigkeiten zwischen meinen Eltern, logischerweise, da mein Vater Montag bis Freitags auf Arbeit war und er war auch öfters auf Geschäftsreise. So waren wir mal 2 Wochen mit unserer Mutter halt komplett alleine. Mhm. Wir hatten dann Unterstützung von meiner Großmutter väterlicherseits, mhm, die natürlich zu dem Zeitpunkt aber auch noch gearbeitet hat. Also sie war noch nicht im Ruhestand.
Okay.
Und das hat die dann aber immer relativ gut dann mit eingebaut in ihren Tagesablauf. Mhm. Ja, und letztendlich die Trennung. Wir sind bei meinem Vater geblieben. Meine Großmutter war dann im Ruhestand. Dann wurde das so gemacht, dass Montag bis Freitag meine Großmutter da war, während mein Vater auf Arbeit war. Mhm. Und Freitag bis Sonntag ist meine Großmutter dann heimgefahren in ihren Haushalt sozusagen.
Ja.
Und da war ja mein Vater dann da. Und so hat sich das echt sehr gut eingespielt. Und was man dazu sagen muss, wir sind jetzt im Jahr 2024. Mhm. Seit dem Zeitpunkt der Trennung habe ich meine Mutter nicht mehr gesehen.
Mhm, okay.
Also ich kann nichts sagen, lebt sie noch, wo wohnt, okay, sie? Völlig unbekannt.
Gar keinen Kontakt.
Keinen Kontakt mehr.
Wenn du heute so über diese Zeit sprichst, dann wirkst du recht gefasst. Das ist ja auch schon eine große zeitliche Distanz dazwischen. Wie hast du es damals als Kind oder als Jugendlicher ja mit 12 schon fast wahrgenommen? Hast du damals schon erkannt, das ist irgendwie eine Sucht, die deine Mutter da hatte?
Also ich glaube, in dem Alter habe ich mir über eine Sucht da noch gar keine Gedanken gemacht, weil mir das ja gar nicht bewusst war, was eine Sucht eigentlich sein soll oder was das ist. Letztendlich war es halt wirklich immer so, dass es halt täglich der gleiche Ablauf war. Also sie hat getrunken, wir haben teilweise dann versteckte, leere Alkoholflaschen gefunden. Mhm. Also das war dann schon, wenn man so rückschauend betrachtet, schon klassisch so ein Suchtverhalten.
Mhm. Okay, aber klar, in dem Alter, da hast du ja noch gar keine Vergleichswerte vielleicht auch.
Korrekt.
Wie war die Wahrnehmung nach außen, würdest du sagen, dein Vater, dem war das gleich klar, dass da ein Problem ist?
Ich glaube schon, dass es meinem Vater klar war. Wie gesagt, dann auch während der Zeit mit der Trennung, wo das dann alles lief mit der Scheidung. Wir hatten da noch eine kleine Mini-Einliegewohnung im Haus. Da ist mein Vater dann reingezogen. Also okay, die haben, mhm, sich dann wirklich auch räumlich getrennt, mhm, um da wirklich sich aus dem Weg zu gehen. Mhm. Also es war für uns als Kinder natürlich schon schwer. Mhm. Vor allem haben wir das natürlich nach außen nicht so kommuniziert, mhm, mit unseren Freunden, die das dann irgendwann natürlich aber auch wussten.
Mhm.
Und wie gesagt, meine damalige Klassenlehrerin, also die war da sehr gut mit involviert in das Ganze. Da gab es dann auch viele Gespräche zwischen meinem Vater und ihr. Mhm. Und ich habe es auch wirklich geschafft, dann jede Klasse sozusagen weiterzumachen, ohne wiederholen zu müssen.
Also super. Also eigentlich die Lehrerin ein schönes Beispiel für so eine engagierte Lehrkraft, die sagt, ich merke, da funktioniert was nicht mehr so gut und wie kann man da unterstützen? Was brauchen die Kinder an Unterstützung?
Genau, das war wirklich sehr gut, ja.
Okay. Ja. Und zu deinem Vater? Hast du zu deinem Vater heute noch Kontakt?
Mein Vater ist leider verstorben.
Okay.
Mhm. Ja, das war auch ganz, sage ich mal, tragisch. Mhm. Also er hatte dann nach der Trennung, nach einigen Jahren, hat er nochmal geheiratet. Er wurde dann eines Morgens tot im Wohnzimmer vorgefunden.
Okay.
Es keine Vorerkrankungen, es ist nichts bekannt. Also man geht von einem plötzlichen Herzstillstand aus.
Mhm.
Ja, war dann schon schwer, da war ich gerade mal 18.
Oh, auch noch jung.
Genau, richtig. Und er war 46, also
oh, das ist auch total
kein Alter.
Nee, genau. Das ist wirklich kein Alter. Okay, Wahnsinn. Ja, danke erstmal, dass du das mit mir teilst. Und ja, das klingt schon nach einer bewegenden Kindheit oder bewegenden Jugend dann auch, muss man sagen. Mhm. Du hast oft, also das war ja deine Antwort auf die Frage, was hat dich so geprägt? Wie hat dich das geprägt? Du hast die Alkoholsucht deiner Mutter angesprochen. Natürlich ist jetzt irgendwo klar der Kontakt oder ich kann mir die Schnittstelle jetzt schon erklären irgendwo. Aber was würdest du sagen, was hat das für dich, also mit Wahrnehmung vielleicht von Konsum auch gemacht? Ist da so diese Prägung da oder wie kann ich das verstehen?
Ja, es ist schwierig. Im Unterbewusstsein, denke ich, hat es schon irgendwas in mir ausgelöst, das Ganze. Aber ich bin halt wirklich ein ruhiger Typ. Ich habe das halt damals, wenn man so sagen kann, alles in mich reingefressen sozusagen. Ja, okay. Und habe da nie mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ich habe das halt alles auf mich einwirken lassen und habe das alles irgendwie aufgenommen und irgendwie zur Seite verdrängt. Mhm. Aber jetzt irgendwie da mal mit jemandem Professionelles auch darüber damals zu sprechen, das war nie irgendwie in Frage gekommen.
Mhm. Ja, wie du schon sagst, da war vielleicht damals ja auch das Bewusstsein noch gar nicht so für da. Und dann ist man vielleicht vom Typ auch einfach, wenn du dich so beschreibst, auch eher jemand, der Dinge dann mit sich selbst erstmal ausmachen möchte, der vielleicht eher, wie du sagst, sehr ruhig ist. So nehme ich dich auch wahr. Du hast einfach auch eine sehr ruhige Ausstrahlung, ist sehr angenehm, ne? Also, aber klar, dann kann es natürlich auch passieren, dass sich Dinge vielleicht anstauen und die vielleicht an anderen Stellen dann, ja, am Ende nach Kompensation oder so verlangen, ja. Okay. Wann war dein erster Kontakt zum Glücksspiel?
Ja, das kann ich eigentlich ganz genau beziffern. Und zwar, das war in meiner Berufsausbildung. Also ich habe dann die Schule natürlich erfolgreich abgeschlossen mit dem mittleren Reifeabschluss.
Mhm. Und mittlere Reife für die jüngeren Zuhörer, eingeschlossen mich als jüngeren Sprecher. Ach so, das gibt's, ja. Gibt's gar nicht mehr, ne? Was ist das inzwischen?
Die Realschule.
Realschule, okay, genau. Danke, ja, super.
Genau, habe dann mich beworben auf diverse Ausbildungsstellen, was mir so durchs Praktika auch Spaß gemacht hat. Letztendlich bin ich bei der Deutschen Bahn gelandet, auch wenn ich jetzt über sie schimpfe. habe dort die Ausbildung zum Kaufmann für Verkehrsservice gemacht. Ja. Das heißt, klassisch Tickets verkauft, Hotels verkauft, halt wie im Reisebüro, nur halt bei der Bahn. Genau, und da ging es dann auch schon los mit einer klassischen Tipprunde unter Kollegen.
Okay, also ganz harmlos. Man kennt es aus dem Büro, werden wahrscheinlich viele ZuhörerInnen auch irgendwie aus dem Alltag kennen. Man tippt mal hier, mal da. Erzähl mal, spannend.
Genau, so ging das los. Ich habe gesehen, das machen relativ viele immer die Bundesliga-Tipps zum Wochenende. Und habe ich gesagt, ob ich da mitmachen könnte, würde auch mal gerne teilnehmen. Da ich ja sowieso im Hintergrund vom VfB Stuttgart immer viel wusste und da auch großes Interesse hatte.
Also deine Fußballbegeisterung hat da ja im Grunde so ein bisschen, sag ich mal, in die Karten gespielt. Ne?
Genau, da war ja schon ein bisschen, ich sag mal, Fachwissen da.
Klar.
Genau, dann als klar Auszubildender damals, die Auszubildendengehälter waren natürlich nicht so wie heute. Mhm. Hatte da 400, 450 Euro im ersten Lehrjahr, also war wirklich relativ wenig.
Überschaubar.
Klar, die Kosten damals waren nicht so hoch wie heute, klar, aber trotzdem.
Dennoch ist es nicht besonders viel Geld.
Genau. Hab dann mal 5 Euro in den Topf geworfen und habe natürlich dann auch mal gewonnen. Ja, und wie gesagt, das Ganze haben wir dann wirklich so weitergeführt, eigentlich wöchentlich. Mal habe ich natürlich ausgesetzt, mal hat man wieder mitgemacht. Dann kamen natürlich auch WM, EM dazwischen, irgendwelche Sonderspiele, wo man dann noch mitgemacht hat. Ja, und so lief das eigentlich dann schon relativ während der Ausbildung, genau.
Du hast schon so ein bisschen geschmunzelt und ich auch, als du gesagt hast, du natürlich gewonnen. Meinst du, deine Lebensgeschichte wäre anders verlaufen, wenn du am Anfang verloren hättest?
Ich glaube nicht.
Nee?
Nee, ich glaube, ich hätte dann trotzdem weitergemacht, bis ich irgendwann gewinne.
Okay, okay.
Wenn ich so zurückschaue.
Ja.
Ja, und ich hatte dann immer einen Heimweg oder Weg zur Arbeit, wobei es eigentlich immer auf dem Heimweg dann war. An der S-Bahn-Station habe ich dann irgendwann angefangen, so bei den staatlichen Wettanbietern, also OZ war damals relativ hoch im Kurs, habe ich da dann immer mal wieder einen Wettschein abgegeben. Hab natürlich da auch mal was gewonnen, aber auch natürlich verloren. Aber gut, die Geldmittel damals waren aufgrund von der Ausbildung natürlich nicht so ausprägend hoch, dass man da wirklich jetzt was Großes setzen kann. Aber das hat sich dann wirklich eingespielt und war dann schon so ein Rhythmus, der dann auf dem Heimweg von der Arbeit mit drin war.
Also am Anfang hat sich letztendlich deine Wetteinsätze haben sich einfach begrenzt durch dein etwas geringeres Einkommen.
Genau.
Okay, klar, das war dann so das Nadelöhr sozusagen, dass es so ein bisschen eingedämmt hat. Dass man da, sonst meinst du, hättest du mehr Geld gehabt, hättest du schon mehr gesetzt auch, oder?
Ich denke, wenn ich jetzt auf das Ganze zurück zurückschaue, denke ich schon, ja.
Denkst du schon? Ich habe eben noch mal gefragt mit dieser Geschichte, ob du am Anfang gewonnen hast. Ich erlebe das, mal ein kleiner Schwenk aus meiner Arbeit am Hilfetelefon oder auch aus der Online-Beratung. Hier noch mal eine kleine Info für alle, die gerade zuhören. Es gibt auch eine Online-Beratung, also ihr könnt euch auch per Mail per Chat, per Videochat bei uns melden. Das findet ihr übrigens auch unter ausgezockt.de, also der gleiche Titel wie der Podcast. Und was ich da immer wieder erlebe, ist, dass Menschen berichten, wenn sie von ihrer Spielgeschichte erzählen, dass sie am Anfang Gewinn gemacht haben. Also es geht häufig los, so habe ich das bisher erlebt, mit unverbindlicher Besuch in der Spielothek zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Automatenspiel sind. Ja gut, komm, ich werfe mal einen Fünfer rein und zack, auf einmal stehen da irgendwie 100 Euro oder sowas. Es hat sich so ein bisschen so eine Redewendung etabliert, wer Pech hat, gewinnt am Anfang. Manchmal macht es das so ganz gut deutlich, dass gerade so dieser erste Modus von da geht ja was, und es ist ja auch so, da kann ja auch was gehen, man gewinnt ja auch immer mal wieder was, da kommen wir später auch nochmal zu, wie das natürlich im großen Verhältnis aussieht, ist eine andere Frage, aber deswegen musste ich da eben einmal so ein bisschen spulzeln und drüber stolpern, aber spannend auch, dass du sagst, ich glaube, für dich hätte es, du glaubst, für dich hätte es nicht den Unterschied gemacht, ob es jetzt der Verlust gewesen wäre und der Gewinn wäre später gekommen oder ob es sofort ein Gewinn war.
Ja, richtig, also ich hätte da auf jeden Fall, denke ich, immer weitergemacht, was ich ja dann auch gemacht habe, irgendwann hat sich das dann halt weiterentwickelt. Ich bin dann auf den Trichter gekommen, wow, es gibt ja auch Sportwettenanbieter lokal, also Lokalitäten, wo man hingehen kann, Wetten abgeben kann. Und natürlich, was dann immer mehr natürlich kam, war dann die Möglichkeit, es kamen die ersten Smartphones, es kamen Apps, und die Sportwettenanbieter haben natürlich geschalten und haben auch Apps entwickelt. Und ich habe dann natürlich dort dann auch mitgemacht.
Das heißt, die Möglichkeiten, einfach auch dran teilzunehmen, haben sich total erweitert, wie würdest du sagen? Können wir schon mal eine Frage jetzt im Vergleich zu heute vielleicht stellen, wie sich das entwickelt hat. Wie siehst du es heute? Ich meine, du sagst schon, in der Zeit hat sich da einiges getan auf dem Markt. Das ist deutlich mehr geworden. Auch über die Möglichkeit, über Smartphone, über Online-Anbieter und so weiter dran teilzunehmen. Wie siehst du es heute? Was für eine Tendenz würdest du wahrnehmen?
Ja, heute nehme ich wahr, es gibt ja alles. Also es ist 24/7 an 365 Tage im Jahr weltweit von jedem Ort aus möglich, theoretisch auf Sportwetten zurückzugreifen über Online-Angebote. Natürlich die Shops haben sich ausgebaut, die Anbieter sind natürlich gewachsen. Sie haben sich, glaube ich, verhundertfacht, wenn man es vergleicht zu damals. Also das war im Jahr 2005, als es bei mir losging. Da war das ja noch nicht so publik und auch noch nicht so populär, denke ich. Das hat sich dann wirklich jetzt im Laufe der Jahre gesteigert. Und was man natürlich sagen muss, durch die Corona-Pandemie hat sich das Ganze nochmal massiver ausgeweitet auf die Online-Spielotheken. Weil ja zum Lockdown waren die lokalen Geschäfte geschlossen und es sind viele dann umgeswitcht auf online.
Klar, weil die Möglichkeit, das eben im öffentlichen Raum zu machen, die war weg. Ne? Und die Menschen mussten dann, nehme ich an, einfach switchen, ne, und sagen, okay, wo finde ich das Angebot jetzt? Und jetzt merke ich, im digitalen Raum ist ja eigentlich auch ganz cool. Vielleicht habe ich vorher gesagt, das tönt mich gar nicht so an, das spricht mich nicht so an, irgendwie online meine Wette zu platzieren, weil vielleicht mag ich auch das Ambiente im Wettbüro, vielleicht kenne ich die Leute und so weiter und so fort. Aber dann ist der Raum auf einmal erschlossen für mich. Ich kann mir das gut vorstellen, und dann eben bricht da vielleicht so ein Damm, auch eben online zu zocken.
Ja, richtig, und man ist online anonym, ja, und das Einzahlen geht ja heute blitzschnell, das dauert Sekunden, dann ist das Geld drauf und dann hat man es zum Zocken.
Wie kann ich mir das vorstellen? Genau, ich glaube, ich klar, du hast PayPal oder du hast Kreditkarte oder du hast Debitkarte, ist ja wahrscheinlich egal, die hinterlegst du online. Wie ist das in einem Sportwettladen? Brauche ich da Bargeld oder kann ich da auch mit Karte zahlen?
Also ich habe ja natürlich auch, die Lokalitäten aufgesucht. Ich habe dann mit Bargeld dort gespielt. Also man kann Bargeld in den Automat reinstecken und dann tippen. Es gibt oder gab damals in dem Lokal, wo ich dann eigentlich dann letztendlich jeden Tag war, wo man dann später darauf zu sprechen kommt, gab es dann auch wie so eine Kundenkarte. Da konnte ich dann auch online auf die Karte Geld einzahlen und konnte dann im Shop über die Karte wetten oder dann auch online über die Karte wetten. Also das war dann so ein internes Bezahlsystem vom Anbieter.
Naja, man will es einem halt leicht machen zu spielen.
Klar, natürlich. Ja.
Besser als wenn man alle, weiß ich nicht, halbe Stunde nochmal los muss, um am Bankautomat was zu holen. Dann ist ja auch die Hemmschwelle, nehme ich mal an, wieder größer. Dann habe ich ja den Weg zum Bankautomaten, wo ich vielleicht nochmal drüber nachdenke und sage, ach, warte mal, eigentlich wollte ich nichts mehr verspielen. Das ist sehr perfide, ne? Dass man diese Möglichkeit, wie du auch eben es schon gut beschrieben hast, auch online hat, einfach zu sagen, mit einem Klick ist halt die Kohle da. Wir greifen schon ein bisschen vor, was auch nicht schlimm, weil das sind alles relevante Punkte, die auch jetzt ja schon wichtig sind. Wir kommen da später nochmal, glaube ich, deutlich genauer zu. Thema Kindheit, Jugend. Würdest du sagen, da fehlt dir noch was jetzt in deiner Erzählung, dass du sagst, das ist aber noch relevanter, würde ich gerne noch drüber sprechen?
Gut, ich war, wie gesagt, Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr bei uns im damaligen Wohnort, war dann da sehr aktiv, dann auch nach der Jugendzeit, habe dann die aktive freiwillige Feuerwehrlaufbahn eingeschlagen und war da dann Jahrzehnte mit dabei, genau.
Ich erkenne so eine leichte Tendenz, wenn ich das mal einfach so spiegeln darf. Ja, du hast dich als hilfsbereit bezeichnet. Du hast als Kind schon den Wunsch gehabt, Leitstellendisponent zu werden. Vielleicht auch nicht in der Formulierung, aber eben so. Du hast früh schon helfen müssen, auch innerfamiliär, wenn ich das so richtig wahrnehme. Und du hast dich für einen Beruf entschieden, wo man berufsmäßig Menschen hilft. Das wäre so was, was mir gerade so in den ersten 25 Minuten Gespräch total deutlich wird. Passt das? Was sagst du dazu?
Ja, das passt. Genau, es ist meine Berufung, sage ich. Es macht mir so viel Spaß. Ich kann mir auch keinen anderen Beruf mehr vorstellen. Mhm. Also ja, und ich habe wirklich immer daran gekämpft auch. Ja, auch während der ganzen schweren Zeit, die ich jetzt hinter mir habe, trotzdem wieder weiter in dem Beruf arbeiten zu können. Und wie gesagt, wir hören es alles noch, aber meine Arbeitgeber, die haben mich da sehr dabei unterstützt, auch trotz der schwierigen Situation, die da vorhanden war, und da bin ich echt froh drüber, dass ich heute sagen kann, ja, ich habe mein Ziel sozusagen weiter verfolgt und auch erreicht.
Das finde ich ist schon mal ein toller Ausblick, ein kleiner Spoiler für, ich glaube, das Ende der Staffel vielleicht auch. Mhm. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich glaube, sonst würdest du hier jetzt auch nicht sitzen und mit mir über dieses Thema sprechen, würdest nicht deine Botschaften irgendwie unter die Leute bringen wollen, deine Geschichte. Vielen Dank, dass du das machst. Ja, jetzt haben wir uns der ganzen Geschichte schon über so ein paar verschiedene Zugänge genähert. Wir haben die persönliche Geschichte von Daniel, über die wir hier sprechen, der uns teilhaben lässt an ja seiner Story, an seinem Leben und wie das Ganze so für ihn gelaufen ist. Und da stellt sich irgendwie noch die Frage, wie sieht die Perspektive der Politik eigentlich aus? Wir haben mit dem Bundesdrogenbeauftragten und Suchtbeauftragten Burkhard Blinert gesprochen.
Was ist eigentlich Glücksspiel, beziehungsweise worin besteht eigentlich das Problem hier in Deutschland bei Glücksspiel?
Ich finde es schon mal gut, dass wir über Glücksspiel als solches überhaupt reden. Unter Glücksspiel fassen viele Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Aber man muss erstmal davon ausgehen, Glücksspiel ist der Versuch, mit dem anscheinend vorhandenen Glücksgefühl, wenn man etwas gewinnt, der Menschen eigene Geschäfte zu machen. Das ist einfach das kommerzielle Glücksspiel, wo Geld im Spiel ist, wo Menschen mit dem Wunsch von anderen doch ein gutes Gefühl zu haben, Geld machen und Geld verdienen. Und dann kommt eben das Problem ins Spiel, wenn Menschen nämlich tatsächlich keine Grenzen mehr finden. Wann ist Schluss, dass man Glücksspiel betreibt? Wann ist es krankhaft, dass man halt sehr viel Glücksspiele nimmt und viel Geld einsetzt und viel Geld natürlich eben auch verliert. Wir reden mittlerweile eben davon, dass 1,3 Millionen Menschen in Deutschland riskant Glücksspiele für sich entdeckt haben, leider Gottes. Und das sind Menschen, die an einer Sucht erkrankt sind, eine Glücksspielsucht entwickelt haben. Das müssen wir thematisieren, darüber müssen wir reden, weil sich Glücksspiel immer noch unter dem Label verbirgt, halb so schlimm. Jeder kennt seine Grenzen. Man kann doch aufhören, wenn man denkt, ich verliere jetzt zu viel Geld. Aber dem ist nicht so.
Das heißt, Menschen setzen dann immer mehr Geld ein? Oder welche Konsequenzen kann Glücksspiel alles haben? Woran leiden Menschen dann? Was verlieren Menschen?
Wenn Menschen sehr riskant spielen, können sie tatsächlich eine Sucht entwickeln. Es gibt Kriterien für Sucht. Das heißt, sie finden kein Ende mehr mit dem Spielen. Sie sind permanent in diesem Gedanken, ich muss doch vielleicht einen Verlust wieder zurückholen durch einen möglichen Gewinn, den ich im Glücksspiel bekommen kann. Suchtfaktoren können ganz unterschiedlich sein. Es kann halt Menschen geben, die fangen an, abends nach der Arbeit vielleicht in einem Spielcasino mit einem Automatenspiel einige Euros zu machen. Sie haben vielleicht einen schnellen Gewinn und sie verlieren aber sehr viel Geld an diesem Abend, kommen am nächsten Abend dann wieder, um sich das Geld vielleicht wieder zurückzuholen. Es ist aber immer nur Glück im Spiel, ob es tatsächlich funktioniert. Letztendlich gewinnt immer nur einer, nämlich derjenige, der die Automaten aufgehängt hat. So kann sich eben ganz schnell eine Sucht daraus entwickeln. Was es bedeutet für Menschen, die unter einer Glücksspielsucht leiden, sehen wir an ganz vielen Stellen, nämlich da, wo Schulden gemacht werden müssen, wo Menschen, andere Menschen um Geld betrügen. Sie fragen im Bekanntenkreis, kannst du mir vielleicht ein paar Euros leihen? Es kommt alles Mögliche vor, wo versucht wird, gar nicht darüber zu reden, was ist das Problem, warum hat man einen Geldmangel eventuell. Keiner gibt gerne zu, dass er unter einer Glücksspielsucht leidet. Meist weiß man es auch gar nicht, dass man an einer Sucht leidet. Es kommt dazu, dass Menschen ein Doppelleben führen gegenüber ihren Lebenspartnern, verschweigen, dass sie ein Problem haben mit Geld, mit dem Umgang mit Geld. Und das führt häufig natürlich dazu, dass Menschen ihre Arbeit im schlimmsten Falle verlieren, eine Partnerschaft kaputt geht, Familien auseinanderbrechen, Freunde, die vielleicht, die man um Geld gebeten hat, die Freundschaft auch kündigen, weil sie einfach auch mit diesen Problemen anderer Menschen nichts zu tun haben wollen. Man fühlt sich häufig alleine und dann geht die Spirale eventuell einfach noch ein Schrittchen weiter. Das sind Probleme, die dabei entstehen können. Das sind Probleme, die die einzelnen Menschen damit haben. Gesellschaftlich haben wir damit ein Problem, weil ganz viel Geld natürlich über Glücksspiel in vielleicht auch illegale Kanäle fließt. Wir wissen nämlich, dass sehr viele Angebote, die es gibt im Automatenspiel, zum Beispiel illegale Automaten sind, die gar nicht dort stehen dürften. Das hat dann eben schon eine kriminelle Dimension, die wir dabei eben auch noch beachten müssen.
Jetzt haben wir eine ganze Menge über Glücksspiel im Allgemeinen gehört. Wie ist es eigentlich eine besondere Art und Weise? Es sind ja Sportwetten. Hilft mir da Wissen, also dass ich mich gut im Fußball zum Beispiel auskenne? Wir hatten jetzt erst oder haben jetzt die Fußball-EM, wir haben Fußball-Großereignisse. Sportwetten, was ist da das Problem? Wie muss ich das einschätzen?
Wir stellen in den letzten Jahren zunehmend fest, dass Sportwetten Eingang gefunden haben in ganz viele Lebenswelten, Wirklichkeiten von Menschen, jungen Menschen, Menschen, die sportaffin sind. Sportwetten kommen überall vor, da wo Sport im Spiel ist. Es hat sich eine Allianz herausgebildet zwischen den Vereinen, Sportarten und Sportwettenanbietern. Auch da wird wiederum sehr viel Geld natürlich eben auch gemacht, weil suggeriert wird, wer sich im Sport gut auskennt, sportaffin ist, selber vielleicht Sport macht, Fußball spielt, verfügt über Kenntnisse. Und wenn man diese Kenntnisse dann noch gut einsetzt, eben in einer Sportwette platziert, kann man vielleicht eben auch sehr viel Geld damit machen. Das ist aber ein Trugschluss. Letztendlich gewinnt auch dort nur der Sportwettenanbieter, der in dieser Kombination Sport und seiner Wette, seinem Wettangebot mit dem Wissen von Menschen, die doch meinen, mich kann da keiner betrügen, eher sehr viel Geld verdienen. Deshalb richten sich Sportwetten auch ganz explizit an junge Menschen, an Menschen, die eben in Sportvereinen auch aktiv sind, nur ein Fußballspiel schauen wollen, sich vielleicht auch nur über Sportergebnisse informieren wollen. Dort wird dann die Werbung platziert, die ganz gezielt eben darauf abzielt, setz doch den Euro, du kannst mit deinem Wissen damit richtig Geld verdienen. Und der Einstieg in eine Sportwettenkarriere führt bei vielen tatsächlich, die mir das geschildert haben, wie es bei ihnen gelaufen ist, auch dazu, dass sie sehr viel Geld hinterher verloren haben, selber auch keinen Ausweg mehr gefunden haben, wie sie aus dem Teufelskreis immer wieder neu wetten zu müssen, zu wollen, damit man den Verlust wieder herausholt, herauskommen. Diese Karrieren sind wirklich häufig Geschichten, die mir sehr nahe gehen, weil damit eben Schicksale verbunden sind, wo Menschen eben tatsächlich über ihre Sportwettensucht, über die Glücksspielsucht, die sich dann entwickelt haben, hat häufig eben auch den Arbeitsplatz wiederum verloren haben oder eben auch im Freundeskreis dicke Probleme bekommen haben.
Heißt das, da Sportwetten ja offensichtlich auch zunehmen in den letzten Jahren, dass wir andere Maßnahmen brauchen, mehr Maßnahmen brauchen, dass die Glücksspielregulierung nicht ausreicht? Oder welche Maßnahmen könnten helfen, um eventuell Glücksspielsüchtigen zu helfen, sie zu unterstützen? Beziehungsweise um eventuell weniger zum Glücksspiel überhaupt erst hinzubekommen?
Mir kommt ein ganz wesentlicher Aspekt in der ganzen Debatte im Moment noch nicht vor. In der Frage eben auch, wie der Glücksspielstaatsvertrag der Länder, der das eigentlich regeln sollte, ausgestaltet ist. Nämlich, mir kommt der Zusammenhang zwischen Werbung und zwischen dem, wie sich das Ganze zurzeit eben entwickelt, nicht ausreichend vor. Wir haben eine Situation, wo Sportwettenanbieter zu allen Zeiten über Bandenwerbung, über Online-Werbung mit ihrem Angebot an potenzielle Spielerinnen und Spieler sich wenden und jemand, der eigentlich nur ein Fußballspiel schauen möchte, im Fernsehen oder auch im Stadion, hat permanent diese Werbung im Blick, egal ob er Kind, Jugendlich ist oder junger Erwachsener ist. Aber gerade diese Gruppen kommen damit überhaupt nicht klar, dass Sportwetten und Sport eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ihnen wird eher durch dieses permanente Angebot klargemacht, das gehört aber zusammen. Wer ein Fußballspiel schaut, kann vorher noch eine Wette absetzen und eventuell viel Geld eben damit gewinnen. Und diese Selbstverständlichkeit zwischen Sportwette und Sportangebot, dem Fußballspiel zum Beispiel, ist aus meiner Sicht im Glücksspielstaatsvertrag überhaupt nicht ausgeleuchtet. Ich halte es für erforderlich, dass wir darüber reden, ob nicht Sportwettenwerbung im Zusammenhang eben mit von Übertragung von Spielen eingeschränkt werden sollte, damit Jugendliche und Kinder, die ja gar nicht Sportwetten abschließen dürfen, auch mit der Werbung nicht konfrontiert werden. Man kann es machen, indem man sagt, Spiele, die vor 22 Uhr im Fernsehen übertragen werden, dürfen keine Sportwettenwerbung zeigen. Oder eben auch online, dass dort Angebote über die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga zum Beispiel nicht mit Sportwettenwerbung garniert werden dürfen, zu bestimmten Zeiten, das lässt sich technisch alles machen. Das würde endlich deutlich machen, dass es eben nicht einen automatischen Zusammenhang zwischen Sportwetten und Sport gibt. Das würde endlich eben auch Kinder und Jugendliche schützen, die ansonsten eben wie zurzeit zu allen Zeiten mit Sportwettenwerbung auch ja zugeschüttet werden und wo es eben so selbstverständlich ist, dass die Sportwettenwerbung zum Stadionbesuch anscheinend dazugehört. Für mich ein komplett falsches Signal, weil das Risiko, über Sportwetten auch andere Glücksspiele auszuprobieren, vierfach höher ist, insbesondere bei jungen Menschen, als in anderen Bereichen.
Gibt es Ihrerseits Erkenntnisse dazu, dass Sportwetten im Zuge von sportlichen Großereignissen zunehmen oder dass sich dann die Sportwettanbieter besonders aufstellen?
Wir haben in den letzten Jahren eine zunehmende Sportwettenwerbung überhaupt. Wir haben fast alle Bundesliga-Vereine, die einen Sportwettenanbieter als Sponsoren im Rücken haben. In den letzten Jahren hat sich das Angebot so ausgeweitet, dass es für alle quasi zum Alltag gehört, mit dieser Sportwettenwerbung konfrontiert zu werden. Zu Großereignissen schauen dann noch mehr Menschen natürlich zu, sehen sich die Übertragungen an, kaufen sich Karten, gehen ins Stadion, weil sie gerne dabei sein möchten, die vielleicht nicht jedes Bundesligaspiel sich anschauen würden. Und das wissen natürlich auch Sportwettenanbieter. Sie vervielfachen deshalb ihren Werbeetat, um noch präsenter zu sein. Und wir wissen auch aus Erfahrungen in anderen Ländern, dass der Einsatz im Bereich von Sportwetten sich ebenfalls vervielfacht. Es lohnt sich für die Sportwettenanbieter tatsächlich eben dort die Werbung zu schalten. Das spiegelt sich sofort in einem höheren Umsatz, in einem höheren Gewinn wieder. Letztendlich ist es nicht klar, den Menschen nicht klar. Der Einzige, der tatsächlich gewinnt, ist der Sportwettenanbieter. Das Risiko aber selber, im Sportwettenbereich so viel Geld zu verlieren, dass es hinterher einem selbst Probleme bereitet, weil man sich verschuldet, weil man permanent spielen möchte, ist um ein Vielfaches höher als bei anderen Glücksspielangeboten. Deshalb finde ich es richtig und wichtig, dass wir darüber diskutieren, genau diese Sportwettenwerbung ganz massiv einzuschränken, auch eben zu Zeiten von Europameisterschaften. Da müssen eben die Vereine und auch die Verbände ihrer Verantwortung auch gerecht werden und diese Debatten in ihren Gremien auch führen. Das ist aus meiner Sicht dringend notwendig, damit wir dort sensibler darauf reagieren und uns nicht neue Probleme durch noch mehr Glücksspielsüchtige schaffen.
Das Ganze hat natürlich eine wirtschaftliche Dimension. Also die UEFA hat einen Hauptsponsor gehabt jetzt bei der EM. Sie haben gesagt, 16 Vereine von 18 haben einen Sponsor im Sportwetten-Anbieterbereich. Haben die Fußballvereine oder haben die Vereine überhaupt eine Chance, was anderes zu machen?
Ich glaube, was sich aus Sicht von Vereinen als Win-Win-Situation im Moment noch darstellt, sie haben Sponsoren, die sie brauchen, um überhaupt sportlich auch Erfolg haben zu können. Und für den Sportwettenanbieter stellt sich das ja auch so dar, weil jeder investierte Euro vielfach durch die Spielenden wieder zurückkommt, ist eher eine Debatte, die man auf Dauer verliert. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, wenn sich die Beteiligten, die dort Verantwortung haben, das sind eben die Vereinsvorstände, aber genauso gut auch jedes Vereinsmitglied, ebenso wie die Fanclubs, diese Debatte eben auch führen und sagen von sich aus, sich dieser Diskussion auch stellen, ob es sinnvoll ist, dass der Verein für Sportwettenwerbung zur Verfügung steht oder ob es nicht hinterher eher andersrum ist, dass durch diese intensive Sportwettenwerbung der Verein Schaden leidet, indem der Ruf gefährdet ist, doch für etwas zu werben und den guten Namen herzugeben, was vielen Menschen zunehmend Probleme bereitet.
Gehen Sie zum Fußball und wenn ja, zu welchem Verein und wie genießen Sie dann das Erlebnis?
Ich habe natürlich selber auch sehr viel Freude am Sport, auch beim Zuschauen, egal ob es Fußball ist. Ich schaue mir gerne im Moment auch die Spiele der Europameisterschaft an im Fußball. Ich gehe genauso gut eben aber auch zu meinem Volleyballverein vor Ort, wenn dort ein Spiel stattfindet. Ich bin froh, dass dort keine Sportwettenwerbung gemacht wird. Ich habe eher das Bedürfnis, eben beim Sport Ablenkung zu finden. Und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Als Borussia Dortmund-Fan im Fußball bereitet es mir aber doch Sorge, wenn gerade für gesellschaftlich relevante Fragen kein Ohr da ist und sich dieser Debatte entzogen wird, ob man tatsächlich als Sportverein, der international und national doch sehr erfolgreich mitspielen möchte, ob man dann auch die Sportwettenwerbung oder die Bierwerbung unbedingt braucht oder ob es nicht auch andere Sponsoren gibt, um die man sich bemühen muss, damit es auch für den Verein nicht schädlich ist, immer nur mit Sportwettenanbietern zum Beispiel in Verbindung gebracht zu werden.
Es gibt ja auch Fanvereinigungen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich Fans auch gegenseitig helfen können. Wie stehen Sie dazu?
Ich freue mich darüber, dass Fanvereine sich dieser Debatte eben auch stellen, offen sind für Argumente und nicht nur den sportlichen Erfolg als erstes des Vereins in den Mittelpunkt ihrer Diskussionen auch stellen, sondern eben auch andere Themen hinzunehmen. Natürlich geht es darum, für Profivereine erfolgreich zu sein. Das ist voll in Ordnung. Das ist etwas, was man ja auch möchte, diesen Wettkampf, das Sportliche, den sportlichen Vergleich eben mit anderen und wo steht man da. Dass Fanvereine aber darüber hinaus auch sagen, nee, wir müssen genauer hinschauen und diese Debatte auch in die Mitgliederversammlungen ihres Vereins hineintragen, eine klare Haltung auch dazu entwickeln und haben, finde ich sehr gut. Ich bin auch im Austausch mit einigen Fanclubs, um ihnen auch deutlich zu machen, wie wichtig es ist für die vielen Menschen, die eben häufig keine Stimme in den Fanclubs haben, auch im Verein nicht mehr haben, weil sie einen großen Bogen auch um die Stadien mittlerweile machen, damit sie nicht ständig immer der Werbung eben für Sportwetten zum Beispiel ausgesetzt sind. Sie ertragen es häufig nicht mehr und denen ist zum Beispiel eben auch das Sporterlebnis verleidet dadurch, dass Sportwettenwerbung überall sichtbar ist. Das wird sie nur wieder zurück in eine Spielsucht führen. Das sagen sie selbst und zum Selbstschutz bleiben sie leider dann lieber zu Hause. Sie brauchen die Stimme auch im Verein und wenn Fanclubs diese Stimme für sie einnehmen können, ist das schon sehr hilfreich.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich würde sagen, vielleicht machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Es geht nächste Woche weiter und zwar sprechen wir dann im nächsten Schritt darüber, wie das eigentlich mit dem Spielen dann so richtig bei dir losging. Du hast es uns eben schon erklärt, deine ersten Kontakte. Wir wollen da ein bisschen genauer noch hingucken, wie sah diese Anfangszeit für dich aus? Du hast es am Anfang schon, ich glaube, angeteasert. Das nimmt am Ende, man kann sagen, sehr dramatische Züge auch an, über Verurteilung bis Inhaftierung, bis den Weg dann raus. Das alles gibt es in dieser Staffel noch zu hören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zur nächsten Folge. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe Probleme mit dem Glücksspiel oder ich habe jemanden im Angehörigenkreis, im Freundeskreis, Familie, wer auch immer, bei dem ja vielleicht das Spiel ein bisschen viel geworden ist oder wo ich mich frage, könnte das eine Spielsucht sein? Es geht um euch selbst, ganz egal. Meldet euch bei uns unter der 0800 077 6611 oder wendet euch an die Beratungsstellen bei euch vor Ort. Es gibt immer Ansprechpartner, die euch in dem Fall helfen können. Daniel, vielen Dank erstmal für dieses erste Gespräch, diesen ersten Austausch.
Ja, vielen Dank. Wie gesagt, da draußen, lasst euch helfen, wie es der Leo gerade schon gesagt hat. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich möchte, wie gesagt, anhand jetzt meiner Lebensgeschichte aufzeigen, was passieren kann, wenn man es nicht richtig einschätzt, wenn man die Kontrolle verliert und wo das Ganze enden kann. Und ich wünsche es keinem da draußen, dass er das genauso durchmachen muss wie ich.
Ja, vielen Dank, Daniel. Also vielleicht ist das ja genau die Gelegenheit, das deine Geschichte zu hören und zu sagen, okay, komm, ich melde mich mal bei der Beratungsstelle und guck mal, was ich machen kann. Vielen Dank dafür. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis dahin, ciao.
Tschüss.